Guten Morgen, es ist Samstag, der 11. April 2026 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für Antifeministen und alle anderen geistig Gesunden, den Podcast mit eingebauter Ausreiseerlaubnis für alle. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg und auch meine Bitte ist die immer gleiche, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat noch immer keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren, beides will er nicht, denn wir arbeiten einzig für euch und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und ich wähle meine bevorzugte Runde für dieses Wochenende. Aus München ist der Moderator und Unternehmer Thomas Iglinski wieder im Haus und aus Österreich die Republikflüchtige der ersten Tage, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch hier beiden.
Naja, ich bin aber schon seit Ende 2009 in Österreich, ne? Wollte ich nur so sagen. Ja.
Meine ich ja.
Der ersten Tage von was? Ja.
Aber ich finde es generell faszinierend, dass der Paul 52 Mal im Jahr eine jedes Mal völlig unterschiedliche, aber doch stets zutreffende Ankündigungspromotion für Milena erfindet. Das zeigt, glaube ich, seine ganz große Zuneigung für dich, Milena.
Oh. Ja, ich freue mich auch jedes Mal. Ich bin immer wieder gespannt, wirklich.
Der Hase von letzte Woche war doch der Hit.
Du, ein echter Hörer, also Thomas, das ist ja, das ehrt dich. Ihr Lieben, es ist etwas passiert diese Woche, etwas Bedauernswertes. Mario Adorf ist nämlich gestorben. Ihr habt sicherlich gehört und er hat natürlich die eine Paraderolle gehabt, die mir immer einfällt, wenn man Mario Adorf hört, mit der er ja sehr früh schon das beschrieben hat oder das gezeigt hat, was bundesrepublikanischen sogenannten Journalismus ausmachte. Meine Frage an euch ist, wen er da genau spielte, und ich gebe natürlich euch allen und euch beiden also besten, was er so treffend sagte, nämlich in diese Rolle zu einem Journalisten, einem Boulevardjournalisten zwar, aber einen Journalisten aus München, dem er erklärte, was er mit ihm tun werde. Da sagte Adorf nämlich in die Säule, ich schieb dir hinten und vorne rein, ich scheiß dich so wat von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schick dir jeden Tag Cash im Koffer, das schickst du zurück, einmal, zweimal, vielleicht sogar ein drittes Mal. Aber ich schicke dir jedes Mal mehr. Und irgendwann, dann kommt da mal der Punkt, da bist du so mürbe und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst es. Und dann hab ich dich, dann gehörst du mir, dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will. Verstehst du, Junge? Ich bin dir einfach über. Gegen meine Kohle hast du doch gar keine Chance. Begreifst du das denn nicht, mein Junge? Ja, wen hat Mario Adorf da gespielt? Ihr wisst es sicherlich. Aber wisst ihr, wie der heißt, der Mann mit der Rolle? Milena?
Also es ist Kir Royal. Sein Gegenüber, der Journalist, ist Baby Schimmerlos. Und den Namen, wie hieß denn der nochmal? Das war so ein Unternehmer aus der Eifel.
Ich wusste da auch nicht. Ich musste nachgucken hier. Bleibt ganz ruhig. Thomas Iglinski, weißt du es vielleicht?
Also ich habe mich damals für ganz andere Dinge interessiert, die mit Mario Adorf zusammenhingen. Ich kann mich nur erinnern, dass er bei Winnetou mitgespielt hat.
Okay, das ist wirklich netter Auswahl. Netter Ausweichversuch.
Ja, und wie hieß er da?
Heinrich, achso, was?
Bei Winnetou? Bösewicht Santa hieß er.
Ei, guck.
So. Daran kann ich mich noch erinnern.
Gut, das zählt. Das lassen wir gelten, weil, wie gesagt, ich wusste es ja auch nicht. Also in der Rolle hieß er Heinrich Haffenlohr und spielte einen Klebstofffabrikanten, der diesen Boulevardreporter dort kaufen wollte und derartig bedrohte. Ja, wie treffen wir eigentlich?
Der wollte in eine Gesellschaft rein, verstehste? Großartige Folge, großartig.
Ja, und wie gesagt, also rückblickend war dort eine sehr treffende Karikierung oder Charakterisierung des bundesrepublikanischen Journalismus. Sehr treffend ist leider auch, was diese Woche über Donald Trump wieder berichtet werden musste und über seine Familienverstrickung in den Vorgängen im Iran, die durchaus rätselhaft werden. Zuerst scheint es aber eine gute Nachricht zu geben. Die Bild-Zeitung berichtet, an diesem Wochenende sitzen sich in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad erstmals seit Kriegsbeginn die Verhandler der USA und des Iran direkt gegenüber. Für Washington reist US-Vizepräsident J.D. Vance an, mit am Tisch der Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Für Teheran sprechen Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf und Irans Außenminister Abbas Araghchi. Der Iran habe einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Ein zentraler Punkt sei demnach, die Straße von Hormus. Teheran will die Durchfahrt regeln und gemeinsam mit Oman koordinieren. Pro Schiff sollen bis zu 2 Millionen Dollar Transitgebühr fällig werden. Ja, Milena, aber damit ist nun erstmals offiziell tatsächlich die Verhandlung im Gange und offensichtlich scheint Einigkeit zu bestehen, dass diese ja, Transit, Maut, Wegegeld, wie immer man es nennen möchte, etwas sein soll, was bleibt.
Also die Meldungen sind dazu extrem widersprüchlich, ja. Also der Iran sagt, also wir nehmen die Maut und Trump sagt dann, nee, macht ihr nicht, ja. Also diese Meldung gibt es auch, ja. Also es gibt noch, sagen wir mal, die generell liegen die Ansichten sehr weit auseinander jetzt in Islamabad. Der Iran sagt ja auch, wir haben das Recht auf Urananreicherung und Trump sagt, nein, habt ihr nicht, ich will das nicht. Und ich glaube, der Knackpunkt der Geschichte ist, dass der Iran sagt, dass der Waffenstillstand auch den Krieg Israels gegen Libanon, gegen die Hisbollah im Libanon einschließt. Und da sagt Israel, nö, jetzt erst recht, ja, und hat die Angriffe intensiviert auf Beirut. Und das, ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Knackpunkt, weil das eine Hauptforderung der Iraner von Anfang an war, ja, auch für einen Waffenstillstand. Was für einen Erfolg der Verhandlungen sprechen könnte, ist, dass Trump aus der Nummer unbedingt raus will. Der weiß ja jetzt, dass ohne Bodentruppen er den Iran nicht besiegen kann. Und ich glaube nicht, dass er eine Art Vietnam Reloaded haben will. Ich finde es übrigens komisch, wie versucht wird, eine mögliche Öffnung der Straße von Hormuz als Sieg für die USA darzustellen. Ich meine, die ist immer noch geschlossen, aber die ist ja auch erst wegen dieser Angriffe der USA und Israel geschlossen worden. Die war ja vorher frei, ja. Und wenn dann jetzt noch eine Maut erhoben wird und wenn der Iran damit durchkommt, eigentlich ist es völkerrechtswidrig, aber das ist ja im Grunde alles an dieser Geschichte, weil so eine, das geht um freie Schifffahrt, ja. Freie Schifffahrt muss gewährleistet sein, aber der Iran hat nun mal die Kontrolle dort, ja. Und dieser Krieg hat sowieso vieles verändert in der Region. Iran hat ja auch die Golfstaaten angegriffen, die USA unterstützen. Und die haben natürlich auch gemerkt, dass ihren großen Verbündeten das recht wenig juckt. Ja? Also Hilfe von den USA gab es für die Golfstaaten eigentlich keine. Und wenn sich der Iran mit der Maut durchsetzt, dann wird das auch in erster Linie die Golfstaaten betreffen.
Ja, also ein Aspekt dieser Maut ist ja, dass das, was ich vorhin andeutete, ein interessanter Nebenaspekt ist, etwas, was ein Benutzer namens Borso auf X berichtet. Der Iran akzeptiert nämlich Zahlungen für die Durchfahrt durch die Straße vorne muss in Form von USD-Stablecoins, die von World Liberty Financial ausgegeben werden. Und das wiederum ist ein Unternehmen, das von den erwachsenen Kindern von Donald Trump und dem Unterhändler Steve Witkoff geführt wird.
Das heißt,
Mr. Trumps Familie und seine Freunde verdienen an dieser Maut ziemlich direkt mit, wenn sie denn gezahlt wird in dieser Form. Und das ist ja eigentlich auch wieder, lieber Thomas, ein altes Muster bei Donald Trump. Egal auf welcher Seite etwas passiert, egal ob gut oder schlecht, allgemein bewertet, irgendwie verdient Donald Trump immer mit, scheint es.
Ja, ich verfolge Donald Trump von Beginn an und ich oute mich. Ich war mit Beginn seines Wahlkampfes gegen Kamala Harris pro Trump, weil ich dachte, da kommt jemand, der Dinge aufbricht. Aber wenn ich mir anschaue, was in den letzten Monaten passiert ist oder gerade auch in den letzten 48 Stunden, das ist echt spannend. Wenn außenpolitische Konflikte eskalieren, mehrfach über territoriale Ansprüche gesprochen wird, wenn selbst enge Verbündete irritiert reagieren, dann wird es schwierig, das noch als Plan zu verkaufen. Und jetzt kommt etwas Zweites hinzu, die vielen personellen Brüche. Entlassungen, Konflikte mit ehemaligen Vertrauten, interne Spannungen, das wirkt nicht mehr wie Stabilität. Das sieht so aus, als würde Trump massiv unter Druck stehen. Und da rechne ich tatsächlich damit, dass es was mit den Epstein-Files zu tun hat. Die Diskussion um diese Akten ist ja bis heute nicht abgeschlossen. Dafür gibt es ja auch massive Kritik. Es gibt erhebliche Zweifel und es gibt Forderungen nach vollständiger Aufklärung. Und in der vergangenen Nacht ist etwas geschehen, was mich wirklich fasziniert hat. Da hat Trump neueste Aussagen über Tucker Carlson, über Megyn Kelly, über Candace Owens und Alex Jones geäußert. Und das war unterste Gürtellinie. Er hat ihnen jeglichen IQ abgesprochen. Und das waren mal seine größten Unterstützer. Mit denen hatte er ein großartiges Verhältnis. Aber nachdem die sich jetzt kritisch geäußert haben in Bezug auf Trump, sind das plötzlich einfach Menschen, die man nicht mehr beachten sollte. Das ist faszinierend, wie sich die Causa Trump entwickelt.
Ja, das Muster bei Trump, was wir kennen, ne?
Man darf auch nicht vergessen, Alex Jones ist ja ein mächtiger Influencer in den USA und ein ganz großer früherer Unterstützer von Trump. Der hat ja kürzlich sogar die Absetzung Trumps durch den Zusatzartikel 25 gefordert. Ja? Also ich meine, dass der Trump da so ein bisschen sauer ist, ist natürlich verständlich. 70 Abgeordnete sind übrigens auch dafür und das war wegen dieser Polter-Rhetorik, nennen wir es mal freundlich so. Also wie die Auslöschung einer ganzen Zivilisation. Wobei zu dem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, ja eigentlich schon hat klar sein müssen, dass es so eine Art Waffenstillstand geben wird.
Das ist nicht wichtig, ja, verstehst. Ja, ja. Scheiß dich
aber,
einfach zu.
Aber, ich meine, wir hätten es auch wissen können, Elmar Thewissen, der ZDF-Prophet, der hat bei Lanz gesessen, Stunden, also ein paar Stunden, 4 Stunden bevor, also um 2 Uhr lief das Ultimatum ab, der hat vorher bei Lanz gesessen, hat gesagt, also die Chance auf einen Waffenstillstand, die ist gleich null. Und da hätten wir wissen können.
Genau.
Elmar Thewissen setzt auf schwarz, wir setzen auf Rot.
Gut, das ist tatsächlich das Gesetz des Teewissen, da hast du natürlich völlig recht. Insgesamt gibt es auch ein paar andere, die enttäuscht sind. Es meldet sich nämlich Reza Pahlavi wieder zu Wort, wir erinnern uns, das ist der Mann, der vor einigen Monaten aus der Versenkung auftauchte in der Nähe des CIA-Hauptquartiers und erklärte, er würde der neue Übergangsführer des Irans werden. Bild schreibt jetzt, er widerspricht Trump. Scharsohn sagt, für uns war das kein Regimewechsel. Feiert sich Donald Trump für etwas, was wir gar nicht erreicht haben, fragt die Bild. Eilig. Der Regimewechsel im Iran sei vollzogen. Wir haben es mit einem ganz anderen Regime als zuvor zu tun. Wir haben es mit anderen Menschen zu tun. Sie sind klüger, sie sind scharfsinniger, deutlich weniger radikal, behauptete Trump. Das sind die gleichen Leute, auch wenn sie jetzt vielleicht etwas schwächer sind, sagt hingegen Reza Pahlavi, der älteste Sohn des 1979 gestürzten Schah von Persien im französischen TV. Die Iraner müssten sich, Zitat, immer noch von ihren religiösen Herrschern befreien. In unserem Kampf als Iraner bleibt die Konstante, dieses Regime stürzen zu müssen. Tja, also der Vorhang zu, na, das zu nicht gleich, aber zumindest scheint sich zu senken darüber. Und ich persönlich würde mal den Tipp abgeben, ganz egal, was dabei rauskommt, vollkommen egal, wie sich Iran und USA nun gegenseitig ausverhandeln, der Energielockdown in Europa, beziehungsweise die Begründung von kommenden Flugverboten, Energielockdowns, eventuell sogar CO2-Kontingenten, die man dann hat, um noch zum Einkaufen außerhalb seines 15-Minuten-Ghettos zu gehen, das bleibt als Begründung dafür. Das wird man auf jeden Fall heranziehen. Und wenn das stimmt, was dort auf X berichtet wird und die Trump-Familie sogar in die Lösegeldzahlung oder in diese Erpressungszahlung der Durchfahrtestraße von Hormuz verwickelt sind, dann hat ja auch Trump ein gewisses Interesse, dass sowas bleibt und dass damit auch die Energieknappheit, die künstliche, damit bestehen bleibt, zumindest als Scheinbegründung für diese Maßnahmen. Aber das werden wir sehen.
Ja, das hat ja der Energiekommissar der EU, Dan Jørgensen, zu Beginn des Krieges ja schon gesagt. Es wird kein neues Normal geben, ja, auch wenn dieser Krieg vorbei ist. Wir müssen uns auf Energiekrise und Homeoffice und so weiter einstellen. Also ja, das war ja schon sehr, sehr deutlich.
Tja. Ja, weil es halt so gewollt ist. So ist es. Und was auch gewollt ist in diese Richtung, sehen wir ebenfalls in Amerika, denn da hat offensichtlich der neue New Yorker Bürgermeister, der große Gegenspieler Trumps oder der scheinbare Gegenspieler Trumps, nun laut Apollo News angekündigt, Weiße stärker besteuern zu wollen. Die rassistischen Spannungen in dieser Stadt, sagte Mandami, sind eklatant. Ein Bericht, den die Stadt veröffentlichte, kam zu dem Ergebnis, dass der Median beim Einkommen eines weißen Haushalts bei $200.000 liege, während ein schwarzer Haushalt weniger als 20.000 zur Verfügung habe. Das ist keine Anklage irgendeines New Yorkers, sagte Zoran Mandami. Es ist jedoch eine Anklage der Politik und der politischen Verhältnisse. Nun möchte man eine mehrere hundert Punkte lange Liste abarbeiten, um Gleichheit zu schaffen zwischen den Gruppen. Thomas, das klingt nach Anti-Trump-Politik sehr deutlich, nach einer neuen Form von Sozialismus, erscheint sich in New York großer Beliebtheit zu erfreuen und ja, erinnert ein bisschen mich zumindest an die Situation in Berlin, muss man ehrlich sagen. Da könnte es auch herkommen, so ein Vorschlag unseres dortigen Bürgermeisters Kai Wegner.
Ich muss ehrlich gestehen, meine Haltung zu New York ist ähnlich wie meine Haltung zu Berlin oder auch zu Hamburg. ihr habt diesen Schwachsinn gewählt, jetzt müsst ihr ihn mit allen Konsequenzen ausbaden. So leid es mir um andersdenkende Menschen tun und vor allem um die Schönheit dieser Städte. Aber erst wenn sie scheinbar völlig am Boden liegen, wobei, Klammer auf, ist das in Berlin nicht schon der Fall, wird es möglicherweise tatsächlich zu Einsichten kommen. In diesem Fall ist es so, wird es eigentlich gerechter, wenn man Ungleichheit mit neuer Ungleichheit beantwortet? Oder verschiebt man das Problem nicht einfach nur? Wenn Gleichheit neu definiert wird, sollte man genau hinschauen, wer sie definiert. Und es ist ein Schritt in die falsche Richtung und auch dafür wird sich irgendwann einmal das Karma eingestellen. Wie sagt es immer so schön, Hermann, der Banker, das Karma lässt sich nicht bestechen. Es schlägt zu.
Ja, aber das ist ja im Grunde wie in Deutschland. Hier soll ja auch Demokratie geschützt werden, indem Demokratie aufgegeben wird. Das ist ja im Grunde die gleiche Logik von Mamdani. Aber du hast recht, er hat es ja vor der Wahl auch gesagt, ne, wenn ich mich recht erinnere. Und er löst jetzt ein Wahlversprechen ein. Ist ja auch eigentlich das, was man von einem gewählten Politiker erwartet. Ja, ich meine, es geht in erster Linie natürlich um Reichenbesteuerung, weil die in New York natürlich eher weiß sind als schwarz. Also Mamdani tut das, was Sozialisten tun und was eigentlich auch nie richtig funktioniert.
Das sind zwei Fliegen in einer Klappe, Schätze.
Ja. Die Weiß gegen Schwarz-Nummer, die dient natürlich der Spaltung, ne? Täter, Opfer, Teile, Herrsche. Das Gegenteil von Versöhnung. Und das sollte den Leuten da vielleicht auch mal ein bisschen auffallen. Ne? Das wird weiter gehetzt, aufgehetzt und gespalten. Es ist so ein typischer Vertreter dieses globalistischen Wokismus, dieser Mamdani.
Das würde ich wohl auch sagen. Und aus Nordamerika kommt auch der neueste. Ja, ich komme da nicht mehr raus.
Nee, ich merke das schon. Aber du kannst das auch nicht richtig.
Sei mal nicht so ein Spalter hier. Aus Nordamerika kommt auch der neueste Akt dieses vokuistischen Wahnsinns. Und es ist kein Scherz, man muss es davor sagen und wahrscheinlich auch nochmal danach. Was aus Kanada jetzt kommt. Eine kanadische Abgeordnete hielt eine flammende Rede gegen die Kürzung, selbstverständlich von geraubten Geldern der Bürger Kanadas und deren Umverteilung für irgendwelche Projekte, die die Demokratie und die Gleichberechtigung fördern sollen, und beschwerte sich, dass, Achtung, Zettel raus, das sogenannte MMIWG2SLGBTQQIA+-Personen durch diese Maßnahme. Hä? Ja, besonders getroffen sein. MMIWG2SLGBTQQIA+. Das ist die neueste.
Ich dachte, das hieß LGBTQIA oder so.
Du bist ja auch eine rassistische alte weiße Frau und demokratiefeindlich.
What?
Aber alle
LGBTQ?
Anderen, das ist das neue LGBTQ aus Kanada.
Aha.
Mhm.
Okay.
Das soll jetzt auch ermordete Indigene und Two-Spirited Personen mit einschließen. Also erstmals sind explizit rassistische Mordopfer mit Schwulen, Lesben, Transidenten und allen anderen zusammengefasst in einem.
Die werden jetzt Akronym. Unterstützt oder was?
Ja, die sollen unterstützt werden.
Im Übrigen hat Thierse, der ehemalige Bundestagspräsident, in Deutschland sowas Ähnliches gefordert. Also zum Beispiel, oder besser gesagt, er hat stark kritisiert, dass Projekte von Demokratie leben jetzt finanziell weniger unterstützt werden sollen. Weil er hat gesagt, das ist so wahnsinnig wichtig, ja.
Ja,
das kannst du alle austauschen.
So weit ist er noch nicht. Er übt wahrscheinlich noch MMIWG und so weiter und wird es dann irgendwann auch einbauen. Andere Nachrichten aus Amerika scheinen durchaus interessanter und relevanter. Vielleicht habt ihr es auch gehört. Anthropic, der Hersteller von Claude, also der derzeitige neue Marktführer für Coding-KI, hat ein neues Modell offensichtlich am Start namens Claude Mythos, über das erst Gerüchte durchs Netz kursierten und danach Bestätigungen von Anthropic, ein KI-System, das so mächtig und so funktionsfähig sei, dass es in seinen Prüfungen sich selbst befreite aus einem digitalen Gefängnis, aus einer sogenannten Sandbox herauskam. Es schaffte dort auszubrechen gegen die Anstrengung seiner Programmierer, dann Kontaktaufnahmen mit denen über deren Telefon- und E-Mail-Adressen, die er eigentlich nie bekommen hat oder die sie nie bekommen hat, um dann eine Liste von schwersten und Zero-Day-Exploit-fähigen Fehlern in diversen Betriebssystemen von Windows über Linux und Apple-Betriebssysteme offenzulegen, woraufhin Anthropic wohl die Veröffentlichung dieses Systems Mythos zurückgestellt hat und jetzt exklusiv nur Microsoft, Apple und einigen anderen Softwareherstellern es zur Verfügung stellt, um die Fehler in ihren Betriebssystemen vorher zu beheben, weil man ansonsten fürchtet, so etwas wie eine globale IT-Atombombe zu zünden. Das Ganze ist natürlich auch immer mit der Vorsicht zu genießen, muss man dazu sagen, dass Anthropic an seinem Börsengang arbeitet und jede Information bzw. alles, was irgendwie den Hype um Anthropic befördert oder irgendwie dazu beitragen kann, da einen Mythos aufzubauen, sehr im Interesse der Firma ist, was den Kurs angeht.
Ja, aber diese Woche gab es doch auch noch die Geschichte um Sam Altman, ne?
Ja.
Dem OpenAI-Gründer. Und da gab es ja auch einen großen Artikel. Und der wird wohl von sehr, sehr vielen Menschen, die mit ihm zusammengearbeitet haben oder auch zusammenarbeiten, als Soziopath beschimpft. Also der scheint auch jemand zu sein, wo man nicht genau weiß, ob es gut ist, dass eine mächtige KI wie ChatGPT in seinen Händen liegt. Ne?
Ja, das kann man sich bei vielen wohl fragen, die da so sind. Wobei die Frage ja auch ist, in wessen Händen sie eigentlich liegen. Also die sind ja auch wirklich lange schon Gerüchte und diverse Geschichten im Umlauf, dass beispielsweise Facebook oder andere Konzerne alles andere als Einzelgründung dieser Person sind und letztlich doch irgendwie amerikanische Regierungsunternehmen dahinter hängen und das Ganze eben eher mit so Frontfiguren wie Zuckerberg und ähnlichem funktioniert. Aber das ist natürlich nur Schwurbelei von Leuten wie uns hier, die.
Genau, die CIA hat damit nichts zu tun.
Das ist auch schon in Einzelfällen bewiesen.
Nein.
Und das ist, glaube ich, auch das große Problem von KI. Das könnte für uns wirklich auch von Nutzen sein. Aber es gibt eben nun mal bei den verantwortlichen Programme, die installiert werden, die uns mit dieser KI einen Schaden zufügen und die gar nicht sein müssen. Mal ein ganz simples Beispiel. Wir hatten ja jetzt dieses leidige Thema, dass die KI so Nacktfotos erstellen kann. Grok, glaube ich, hat das gemacht.
Du hast das gemacht?
Grok hat das gemacht.
Okay. Ja.
Ich habe das nie ausprobiert. Ich habe davon erfahren, mein lieber Paul.
Ja.
Und habe mir gedacht, derjenige, der Grok programmiert hat, der hätte doch diesen Teil einfach von Haus aus ausschließen können. Dass eben die KI am Ende des Tages nur das macht, was auch ein Stück weit A, der Gesetzgebung entspricht und B, auch die Menschenwürde berücksichtigt. Es wäre im Grunde genommen einfach, wenn die Macher hinter der KI einfach gute Menschen wären. Aber da wir wissen, welche Ziele sie verfolgen, kann am Ende des Tages jede KI auch einen großen Schaden zufügen. Und das muss man wissen, wenn man sie nutzt.
Ja, aber eine kontrollierte KI ist eigentlich das Gegenteil von KI. Ja? Ja. KI ist ja eine Intelligenz, die sich selber fortbilden soll. Also aus sich heraus. Das ist ja eigentlich der Sinn der Geschichte. Sonst wäre es ja irgendein Algorithmus. Ja? Hm. Und das daran, man kann eine KI, wenn es eine richtige ist, da kann man nicht sagen, so, du machst jetzt nur das und das und das und das machst du nicht, ne? Dann, das ist dann keine KI. Und ich glaube, da liegt ja auch natürlich die durchaus größere Gefahr darin, dass sich diese KI halt möglicherweise zu einem sehr, sehr bösen Teenager entwickelt, ja.
Ja, in der Tat. Wobei die Frage natürlich ist, wie viel KI da wirklich drin ist, ob das nur echte künstliche Intelligenz ist in diesen Large Language Models oder eben nur sehr sehr kräftige Statistik und wo nach einem wesentlicher Unterschied drin liegt. Aber ja, am Ende haben es die Programmierer natürlich in der Hand. Das ist so. Und die Frage ist halt immer, wer es wie stark beeinflusst. Ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass diese Art von Beschränkungen auf die Technik relativ sinnfrei sind. Das wäre so, als ob man Pinselherstellern verbietet, damit irgendwelche pornografischen Bilder zu malen. Das kann man genauso gut die für verantwortlich machen, sagen, das dürft ihr nicht tun. Oder Spraydosenhersteller, dass Menschen damit U-Bahnen besprühen, sind eben die Menschen, die es verwenden in irgendeiner unzulässigen Art und Weise. Persönlich meine ich nicht, dass Technikverbot irgendetwas bringt. Aber das kann man natürlich trefflich diskutieren und ganz anderer Meinung sein. Wenn wir ins Inland schauen und unsere unmittelbaren Probleme hier vor der Nase angucken, dann sind die weniger technischer Art als ziemlich eindeutig politischer, würde ich sagen. Im Neunormalen Reich ist jetzt jedenfalls Gesinnung offensichtlich die erste Insassenpflicht. Die Ostdeutsche Allgemeine unter anderem berichtet etwas, was zuerst News veröffentlichte, nämlich über einen Referentenentwurf für ein neues Gesetz, das Kommunen ein Vorkaufsrecht einräumen soll, lieber Thomas, wenn in Mordor durch den Immobilienerwerb, Zitat, soziale Missstände drohen, die von organisierter Kriminalität oder rechts, links oder religiös motivierten extremistischen Bestrebungen ausgehen. Ziel sei es laut Ostdeutscher Allgemein, sogenannte Raumnahmestrategien entgegenzuwirken, dem gezielten Aufkauf von Immobilien durch mutmaßliche Staatsfeinde. Ein persönliches Erwerbsverbot ist mit der Regelung nicht verbunden. Der betroffene Käufer kann laut Entwurf weiterhin Grundeigentum an anderer Stelle erwerben, auch in derselben Gemeinde, sofern dort die tatbestandlichen Voraussetzungen nicht vorliegen. Also soll heißen, Der Staat will in Zukunft Gesinnungsprüfungen bei Immobilienerwerb durchführen. Und wenn dann Thomas Iglinski irgendwie in Verdacht ist, ein Delegitimierer zu sein und vielleicht nach Ansicht seiner Gemeinde schon zu viele Delegitimierer in der Nachbarschaft wohnen, dann darf der liebe Thomas vielleicht am Ende der Straße ein Haus kaufen, aber eben nicht da, wo er hin will. Ja, alles in Ordnung im neuen normalen Reich, oder?
Ja, früher hast du ein Haus gekauft, wenn du es dir leisten konntest. Heute stellt sich offenbar eine neue Frage. Passt du auch ins System? Also du gehst normalerweise zur Bank, klärst die Finanzierung, die Lage, alles sauber. Und dann kommt plötzlich noch eine Haltungsprüfung. Und bei dieser Haltungsprüfung ist ja kein Urteil nötig, keine Straftat notwendig. Es reicht, wenn irgendwo ein Verdacht im Raum steht. Wenn du mal zum Beispiel Gast warst im Podcast von Paul Brandenburg, nacktes Niveau, stehst du schon auf einer Liste.
Ja, das würde ich meinen.
Gefährlich. Mhm. Nicht mehr dein Verhalten ist entscheidend, sondern die Einschätzung über dich. Aber ich habe in dieser Nachricht sofort etwas Positives gesehen.
Ach so.
Also stell dir mal vor, Paul, du möchtest ein Haus kaufen in Rastatt. Rastatt wird künftig ganz viele Häuser zu erwerben sein, weil die Millioneneinnahmen aus der Gewerbebranche sind zusammengebrochen auf wenige hunderttausend Euro. Nimm mal, du willst da ein Haus kaufen und sprichst mit dem Hausverkäufer und du fragst ihn, wer wohnt denn da so? Und er sagt, alles ganz nette Leute, sie werden sich hier richtig wohlfühlen. Und dann reichst du da einen Antrag ein und dann kriegst du zurück, nee, sie passen hier nicht in diese Region. Da sind nämlich lauter linksgrün Versiffte und da willst du doch auch gar nicht wohnen. Jetzt macht der Staat im Grunde genommen für dich schon eine Analyse, wer wohnt denn da? Will ich da überhaupt hin? Und es gibt noch eine zweite Variante, Paul, die dürfen wir nicht vergessen. Nimm mal an, ich habe ein Haus in Rastatt und ich will das verkaufen. Ich will es unbedingt loswerden, bevor es mir enteignet wird. Und dann sage ich meiner Gemeinde, ich habe da ein Angebot von Milena Preradovic. Die will zurückkommen nach Deutschland. Die sucht eine Bleibe, die will das Haus kaufen. Dann sagen die, nee, die kriegt das nicht. Wir machen von unserem Vorkaufsrecht Gebrauch. Unter Umständen kriege ich dann meine Immobilie doch noch zu einem guten Preis veräußert. Also es gibt...
Ho, ho, ho. Ich musste ja echt lachen, als ich das las. Ja? Also ich meine, die Kommunen haben Vorkaufsrecht. Von was sollen die Kommunen diese Häuser denn bezahlen? Die Kommunen sind komplett überschuldet und pleite. Hm. Also das allein ist ja schon ein ganz großer Blödsinn. Ja, aber es ist natürlich wieder so eine Angstmachnummer, ne? So nach dem Motto, äußere dich am besten nicht böse im Netz oder so, ja, sei am besten kein AfD-Mitglied, ja, dann passiert dir sowas auch nicht. Ich meine, oder die Leute da im Ministerium denken, inzwischen haben so viele Bürger eine falsche Ansicht, dann so kann man jetzt die Wohnraumknappheit für die Guten irgendwie lösen, ja. Aber mich hat das an dieses alte Udo Jürgens Lied erinnert, in diesem ehrenwerten Haus. Ja. Kennt ihr das noch?
Ja, ja.
Ja.
In der Tat.
Da ja, seid ihr alt genug.
Gut, wenn man drüber lachen kann, aber tatsächlich ist es ein Gesinnungsvorbehalt für den Immobilienkauf. Ein glatter und direkter Eingriff in das Eigentumsrecht, ganz egal, was die sogenannte Ostdeutsche Allgemeine dazu schreibt. Die hat mittlerweile den Duktus in ihrer kurzen Lebenszeit, ihrer Mutterzeitung Berliner Zeitung, eins der übelsten Systemblätter. Komme ich später noch drauf, warum ich das meine. Da gibt es einen ganz konkreten Anlass mal wieder für bei der Berliner Zeitung. Aber wir werden sehen, wie sich das in der Praxis auswirkt. Man kann natürlich beschwichtigen und sagen, das wird schon nicht so schlimm werden. So wie es mit dem Wehrpflichtgesetz war, da hatte ja auch niemand die Absicht, Ausreiseverbote zu erbauen. Heißt es, jetzt kommt raus, dank Reitschuster, doch, wahrscheinlich hatten sie irgendwie schon. Denn bekanntermaßen entdeckte man ja vor einigen Tagen oder Wochen, dass im Wehrpflichtgesetz eine Passus drin steht, der seit 01.01.2026 jungen Männern bis 45, also ganz so jung sind sie am Ende nicht mehr, aber Männern bis 45 von 18 Jahren an, einen Ausreiseerlaubnisvorbehalt auferlegte, wenn sie mehr als 3 Monate aus Deutschland weg wollen. Als das rauskam, beeilten sich dann solche staatstragenden Menschen wie der AfD-Sprecher für Wehrangelegenheiten, Rüdiger Lukassen, ein Mann, der bereits die Atombombe für Friedrich Merz forderte, das als Fehler hinzustellen. Das sei ja Unfähigkeit nur der Politik gewesen, da war keine Absicht dabei. Das wollte das Regime so nicht. Und Reitschuster schreibt, jetzt kommt das Ministerium von Kriegsminister Pistorius mit einer neuen Beteuerung. Die Ausnahme von der Genehmigungspflicht solle noch diese Woche erlassen werden vom Ministerium. Bisher hat er nämlich behauptet, es sei überhaupt nicht notwendig gewesen. Tatsächlich würde diese Ausnahmeerlaubnis immer vorliegen. Da müsse gar keine Regelung getroffen werden. Jetzt schiebt man diese Regelung aber trotzdem nach, obwohl man erst behauptet hat, sie müsste gar nicht getroffen werden. Reitschuster meint, das Ministerium hat am Osterwochenende vorher rumgeeiert und das ganze Land hinter die Fichte geführt. Ja, Milena.
Naja, Pistorius hat ja auch gesagt, solange der Wehrdienst freiwillig sei, gelte das nicht, also gelte diese Ausnahmeregelung, ne? Solange der Wehrdienst freiwillig sei. Und das ist auch ein Passus, der mir dann ein bisschen aufgestoßen ist. Weil ich tippe schon, dass wir bald sehen werden, dass die Bundeswehr einfach zu wenig Leute hat, weil so viele Freiwillige wird es nicht geben, ja. Also von den 18-jährigen Gemusterten. Und dann wird der Wehrdienst dann eben nicht mehr freiwillig sein. Und dann gilt diese Regel auch wieder.
Mhm. Ja, und dann gilt ja auch, was der BGH nämlich schon vor einer Weile feststellte, dass dann auch Kriegsdienstverweigerung völlig belanglos ist, weil ein Land, das angegriffen wird, das muss keine Kriegsdienstverweigerung anerkennen. So ein Urteil des BGH schon aus letztem Jahr. Das heißt, liebe wehrpflichtigen Verweigerer, die ihr euch freut und diesen Anerkennungsbescheid hochhaltet, er könnte abgelaufen sein mit der Feststellung des notwendigen Verteidigungsfalls, weil wir präventiv den bösen Russen angreifen müssen, weil beispielsweise der etwas angegriffen hat, was ihr gar nicht seht und nicht hört, aber was dann unbedingt auf jeden Fall trotzdem stattfindet.
4:15 Uhr wird zurückgeschossen.
Natürlich, unbedingt.
Also all diese drei letzten Themen, die erinnern doch ganz schwer an den Nationalsozialismus.
Was?
Ja, ach, sowas. Wie kann man sowas sagen? Was?
Ich bin schockiert.
Das muss man den Menschen einfach mal begrifflich machen. Ja. Also purer Nationalsozialismus als das, was gerade hier geschieht, geht ja gar nicht.
Ja. Er ist nicht mehr ganz so national, er ist jetzt EU-bezogen, aber ansonsten ist er komplett so. Ja, das ist vollkommen richtig und da schließe ich mich völlig an. Es sind in diesem grünen Faschismus exakt die gleichen Mechaniken wie im braunen Faschismus, das Adolf Hitler. Aber ja, das ist nichts Neues und wird, wenn man es so ausspricht, sehr schnell mal mit Volksverhetzung verfolgt oder als Volksverhetzung verfolgt und dann auch schnell mal bestraft und dann kassiert man mal 18 Monate in Haft, wie seinerzeit Svenja Liebig, wir erinnern uns. Der Aktivist ist ja in Frauenkleidern und unter großem Hallo auf der Flucht gewesen, hat sich seiner 18-monatigen Haftstrafe, zu der er verurteilt wurde, ja nicht gestellt, sondern hat im Gegenteil das System wirklich vorgeführt und wurde jetzt allerdings, wie Apollo oder Bild berichten, in Tschechien auf Basis eines europäischen Haftbefehls gefasst. Das Besondere aus meiner Sicht, Thomas, ist, dass nach Angaben der dortigen Behörden jetzt nicht nur ein Auslieferungsverfahren eingeleitet wurde, sondern mit verdeckten Ermittlern unter erheblichem Aufwand Maler Svenja Liebig offensichtlich über längere Zeit beobachtet und verfolgt wurde. Man kann also festhalten, die Freistaat-Nachfolger Deutschlands lassen hunderttausende Mörder, Vergewaltiger und Totschläger frei rumlaufen, aber wenden undercover einen Agenten dafür auf, einen, man kann sagen, Aktionskünstler oder eine Figur wie Maler Svenja Liebig in Tschechien nachzufolgen und aufzuspüren, um so einen Dissidenten dann öffentlichkeitswirksam in die Zelle zu schmeißen.
Boah, ja, es gibt Themen, die ziehen mich echt runter. Und aus denen muss ich mich manchmal regelrecht rausnehmen, wenn ich Meldungen dazu gelesen habe, weil ich spüre, wie sich meine Fäuste ballen wollen. Da habe ich etwas von meinem Sohn Nick gelernt. Der kommt manchmal von der Schule nach Hause, geht in sein Zimmer, schmeißt die Tür zu und dann tut es ein paar Schläge, weil er auf seinen Boxsack einhämmert. Und genau bei dieser Nachricht, da gehe ich dann auch mal kurz in das Zimmer meines Jüngsten und knall dann einfach mal da drauf, weil mir das wieder mal bewusst macht, in welcher irren Gegenwart wir leben. Und mir fällt dann immer wieder ein, dass ja gerade dieses Selbstbestimmungsgesetz, auf das sich ja dieser Liebig berufen hat, von dieser, wie hieß die Partei, die früher auch mal in der Regierung war, FDP, glaube ich,
um Bundesjustizminister. Was? Ah ja, FDP. Das waren ja die ganze Mal, ja.
Stimmt ja. Die 5%-Partei.
Ja.
Die hat das ja mit abgesegnet, mit diesem Buschmann. Und momentan ist ja die FDP wieder ganz groß im Gespräch. Es soll ja eine Runderneuerung geben. Es soll ja eine neue Spitze geben. Ich glaube, man hat den Weinfreund und, glaube ich, nahe auch am Alkoholiker Wolfgang Kubicki nominiert.
heute legst du aber los, Thomas. Also
ich bitte, schau dir den Menschen mal wirklich aus der Nähe an. Nein. Wenn dann auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann einen Job bekommt in der Führungsriege der FDP, dann werden die zukünftig noch nicht einmal mehr 2% bekommen.
Aber er spricht von 20, glaube ich. Also er hat schon gesagt, das Potenzial der FDP sei sehr groß.
Mit Kirroyal oder 10.
Ja, ich finde, der passt, der würde auch in Kirroyal reinpassen.
Ja, absolut.
Der Kubicki, er ist ja sehr unterhaltsam. Ja. Und er hat ja ganz oft in dem, was er auch in den letzten Jahren geschrieben hat, hat er recht. Nur das Problem ist, dass er halt sein Abstimmungsverhalten im Bundestag war halt ein anderes.
Er hat Internet-Eier. Er hat die dicksten Eier der Welt im Internet.
Er hat die dicksten Internet Eier der Welt.
Sobald er dann aber im realen Leben steht, da hat er gar keine mehr. Da ist er dann im stumpfen Löffel, wie Fritze Merz, kastriert worden und stimmt dann artig für die Regimevorlagen. Ja, also ja. Ich meine, wer heute noch auf Kubicki reinfällt, der kann auch CDU wählen. Also der ist faktisch als FDP.
Ja, aber ich finde so eine Party, weißt du, auf so einer Party ist Kubicki mit Sicherheit einfach eine Schau.
Das stimmt.
Der ist witzig, der ist ja. Nur, ja, genau.
Stimmt.
Party, genau, Party Kubicki.
Ja, wobei die Party viel zu feiern hat er eigentlich nicht mehr, wenn man ehrlich ist. Aber das ist ihm wahrscheinlich auch egal. Der hat ausgesorgt, der hat genug Staatsgelder mitgenommen und dem ist es dann auch
wurscht.
Der ist
über 70.
Genau, der wollte nochmal FDP-Vorsitzender werden, einfach wahrscheinlich nur, um Graf Dracula zu ärgern. Das ist dann sogar noch eine ganz witzige Nummer. Aber Unterschied macht's eh nicht, ja. Tja, und wie es so im Gründeutschen Reich aussieht, das schreibt Reitschuster ebenfalls diese Woche am Beispiel von Dr. Bianca Witschel. Denn deren Fall steht jetzt im harten Kontrast zu einem anderen, der mehr oder weniger zeitgleich entschieden wurde und wirft mal wieder ein Schlaglicht auf ein sogenanntes Rechtssystem, dem Urteil darüber ich mich nur anschließen kann, aus eigener Erfahrung. Reitschuster schreibt, der Fall von Dr. Bianca Witschel schlug zu Beginn dieses Jahres einmal mehr höhere Wellen. Die Allgemeinmedizinerin aus Sachsen musste erneut ins Gefängnis, um den Rest einer knapp dreijährigen Freiheitsstrafe zu verbüßen. Bereits zuvor hatte Witschel 476 Tage in U-Haft verbracht, weil sie in 1003 Fällen unrichtige Gesundheitszeugnisse, also Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht oder Impfunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt haben soll. Nicht weniger als 5 Durchsuchungen ihrer Praxisräume, eine über einjährige Untersuchungshaft, die Einziehung eines Wertersatzes von 47.000 Euro sowie den Verlust ihrer ärztlichen Approbation. Das ist nur ein Auszug dessen, was Dr. Witschel im Laufe des Verfahrens über sich ergehen lassen musste. Am Dienstag dieser Woche lehnte das Landgericht Chemnitz nun eine vorzeitige Haftentlassung ab, die eigentlich nach der Hälfte der ursprünglichen Strafe möglich gewesen wäre. Ganz anders gleichzeitig der Fall einer Impfärztin aus Baden-Württemberg. In Pforzheim warf die Staatsanwaltschaft einer Ärztin unter anderem besonders schwere Erpressungen in insgesamt 18 Fällen vor, sowie fahrlässige Körperverletzungen in einem weiteren. Die Ärztin soll während der Hochphase der sogenannten Corona-Zeit Impfungen an ihre Patienten zumindest teilweise nur im Gegenzug gegen eine Spende an Ärzte ohne Grenzen verabreicht haben. Also die Knappheit der entsprechenden Stoffe einerseits und die hohe Nachfrage andererseits ausgenutzt haben. Zudem soll die Ärztin teilweise abgelaufene Dosen verimpft haben. Ergebnis: Mitte März wurde das Verfahren gegen die Beschuldigte eingestellt, gegen Zahlung einer Geldauflage von 10.000 Euro an 4 gemeinnützige Einrichtungen in und um Pforzheim. Ja, lieber Thomas, ich kann immer wieder sagen, heil Mordor und mich fragen, warum du noch dort wohnst.
Das ist auch ein Box-Sack-Thema, mein lieber Paul. Da projiziere ich gedanklich die Gesichter von Spahn, Lauterbach oder Merkel auf die Schlagfläche und dann gibt es aber mal richtig Haue. Also ich moderiere ja auch so 30 Sendungen im Monat für das Schweizer Gesundheitsfernsehen und da beschäftigen wir uns natürlich auch sehr intensiv mit Corona, mit den Impfungen, insbesondere den mRNA-Injektionen. Und jeder weiß mittlerweile, was dahinter steckt und wie viele Nebenwirkungen es gibt. Und es gehört einfach ein für alle Mal ein Freiheitsspruch, insbesondere für Bianca Witschel her, für alle Ärzte, die nach wie vor verfolgt werden. Es gibt dazu keine Alternative. Ich gebe zu, ich wäre ein verdammt schlechter Politiker, weil ich ohne eine Aufarbeitung der vergangenen 20 Jahre keine guten Zukunftsaussichten für unser Land sehe. Ich würde sie alle vor ein Gericht stellen wollen und ich würde abklären wollen, wo haben sie gegen Gesetze gestoßen und insbesondere gegen ihren Eid, Schaden vom deutschen Volk zu nehmen.
Tja. Ja, ja. Und ich meine, die ärztliche Therapiefreiheit, die ist ja verfassungsrechtlich geschützt, ja. Also, ja, ja, ja. Also, ich meine, die haben sich dabei schon was überlegt. Also, gerade nach den Menschenversuchen in den Konzentrationslagern. Damit hatte das sicherlich, also, nicht unbedingt jetzt was zu tun, aber solche Menschenversuche, du kannst ja alles rechtfertigen durch so ein Urteil dieses Gerichts. Ja, also so nach dem Motto, dass die ärztliche Therapiefreiheit wird unter irgendein Gesetz oder eine Maßnahme des Staates gesetzt. Ja? Also damit kannst du auch Euthanasie und eigentlich alles rechtfertigen. Und sie hören ja generell nicht auf, die Menschen zu verfolgen, die sich damals gegen den Corona-Irrsinn gewehrt haben. Die Ostdeutsche Allgemeine schreibt, Impfpflicht verweigert Bundeswehrsoldat aus Beeskow erneut vor Gericht. Ein 37-jähriger Unteroffizier widersetzte sich dem Impfbefehl. Die Staatsanwaltschaft hört nicht auf, ihn zu verfolgen. Ja, auch jetzt noch, 2026. Also keiner soll und darf durchkommen, damit alle nächstes Mal Bescheid wissen. Tja. Das ist im Grunde der Sinn dahinter. Ja.
So ist das. Und das geht auch weiter in etwas weniger schweren Fällen wie der von Bianca Witschel. Es gibt auch die ganz kleinen Fische des Systems. Das allerkleinste ist bekanntlich Fritze Blackrock. Und dieser Scheinkanzler ist auch Teil des Lawfare-Programms des Regimes gegen seine Kritiker. Tichys Einblick berichtet fast 300 Verfahren wegen Kanzlerbeleidigung. Lange abgeschirmt wie ein Amtsgeheimnis. Jetzt hat ein Gericht im Kanzleramt im Umfragetief die Flucht aus der Öffentlichkeit versperrt. Das Kanzleramt muss offen legen, welche Staatsanwaltschaften wegen Beleidigung des Bundeskanzlers ermitteln und unter welchen Aktenzeichen diese Verfahren laufen. Es geht, wie gesagt, um rund 300 Fälle. Und da, ja, Milena, ich meine, diese eierlose Witzfigur, wirklich diese Karikatur eines Regierungschefs, diese Inkarnation von Selbstüberschätzung, Großkotzigkeit, Unfähigkeit und Borniertheit, die ist dann auch noch so kleingeistig und das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte zumindest, so professionell wäre das, an sich abprallen zu lassen. Aber dass dieser Hans Wurst dann auch noch wirklich wie ein Robert Heilemachen gegen die vorgeht, die ihn veralbern, das hat mich ein winziges bisschen überrascht, gebe ich zu.
Ja, also du hast ein sehr hartes Urteil gerade gegen Merz gefällt. Man kann das auch anders sehen.
Ja.
Man kann es sagen, ja, also Merz, der ja vom BlackRock kommt, ja, wenn das seine Aufgabe ist, BlackRock zu unterstützen, dann ist er wirklich ein sehr guter Vertreter. Ja? Also sehr viel Geld in die Ukraine. Wer setzt sich so sehr ein für den 90 Milliarden Kredit an die Ukraine wie Merz? Wer profitiert von diesem 90 Milliarden Kredit? BlackRock. Ja? BlackRock, die ganzen Waffen, die Europa kauft, ja, Deutschland mit Merz ganz weit vorne mit dabei. Wem gehören die Rüstungsfirmen? Unter anderem BlackRock. Mhm. Ja, und auch diesen und den anderen Vermögensverwaltern wie Vanguard, State Street, ja, und so weiter, die sich wiederum alle untereinander gehören. Ja? Also, wenn man jetzt bedenkt, Kanzler ist eher so der Vorwandberuf, sein richtiger Beruf ist BlackRock, dann macht er seine Sache wahrscheinlich gar nicht schlecht. Und wer jetzt sagt, ja, das stimmt doch gar nicht, wie kann denn ein deutscher Kanzler BlackRock sein? In der letzten beiden Regierungen in den USA war der stellvertretende Finanzminister, kam direkt vom BlackRock. Block auch, der hatte dann noch einen etwas höheren Posten. Und es gab noch weitere Regierungsmitglieder. Also BlackRock sitzt nicht nur in sämtlichen DAX-Konzernen, ganz prominent. Er kann, also BlackRock und die Vermögensverwalter können diese Konzerne inzwischen auch dirigieren, ja. Und natürlich machen die dann auch vor Politik nicht halt, das ist ja auch völlig klar. Also wie gesagt, wenn man Merz von einer anderen Seite sieht, dann könnte man ihm sogar eine gewisse Kenntnis zugestehen, oder?
Ja, absolut.
Schade, dass die CDU-Wähler das nicht hören. Die neigen nicht dazu, diesen Podcast zu hören. Aber ich war überrascht.
Und wenn, verstehen sie ihn nicht. Das ist bei CDU-Wählern, die sind sicher vor gewissen Erkenntnissen.
Ja, ich war überrascht, dass es nur 300 Anzeigen sind. Es sollten noch welche dazukommen, denn also Fritz Merz ist ein Betrüger, ein Lügner, ein Hochverräter. Der Mann gehört definitiv ins Gefängnis.
Und man merkt, du warst heute noch nicht am Boxsack.
Ja, ich bin ganz begeistert, Herr Iglinski. Vielleicht kannst du meine Ferienvertretung hier mal übernehmen oder so. Mal so für 9 Monate Untersuchungshaftzeit.
Ich bin angesichts der Vorgänge in Deutschland aktuell wirklich geladen. Ich habe jedoch den Eindruck, dass es in absehbarer Zeit möglich ist, das Spiel zu wenden. Da will ich heute jetzt allerdings nicht so viel darüber berichten, aber ich spüre, dass Menschen...
Planst du was?
Lass mich raten. Das kommt dann exklusiv nur auf 1. Zumindest klingen so üblicherweise eure Werbeslogans.
Genau.
Gut, hey, ist euch gegönnt.
Das hast du gut erkannt. Exklusiv auf 1.
Weltexklusiv auf 1.
gut, jetzt reicht's mit der Werbung. Oder wir kriegen Prozente für die. Nein, ist euch gegönnt, wenn ihr da etwas habt. Ich bin ein bisschen neugierig.
Universal.
Aber wir werden es sehen. Das bleibt dann bei euch vorbehalten. Jedenfalls, vielleicht kommen noch ein paar dazu. Falls der Freistler-Jünger Johannes Plog heißt, der diese Kreatur in der Funktion einer Staatsanwaltschaft eigentlich, ja, man muss eher sagen, durch der Bodensatz in der Kloake Berlins verkörpert als Johannes Plog, wirklich ein Mensch, der bestenfalls in ein Gefängnis gehört. Wenn er das gehört hat in seiner Hassstaatsanwaltschaft, dann bitte gerne noch ein paar neue Anzeigen dazu wegen Fritze Merz. Er hat sie mehr als verdient, diese Art von Aufmerksamkeit. Das bei anderen Journalisten nicht nötig ist. Das hat TKP jetzt uncovered, kann man nicht sagen, aber zumindest noch einmal zusammengefasst. Denn nicht nur Baby Schimmerlos wird zugeschissen mit dem Geld von Fabrikanten, sondern auch der BND offensichtlich zahlt an seine Journalisten. TKP berichtet, der Geheimdienst und seine Journalisten, der Bundesnachrichtendienst zahlt Honorare an Journalisten aus Gründen des Staatswohls. Die Bundesregierung Namen und genaue Summen jedoch zurück. Das können wir nicht sagen. Ne? Die enge Verstrickung zwischen Journalisten
und... Ja, genau. Das ist ganz geheim.
Schickt aber kofferweise die Kohle. Die enge Verstrickung, schreibt TKP, zwischen Journalisten und Geheimdiensten macht es oft schwer zu unterscheiden, wer ist Journalist und wer ist Agent. Wer allerdings Honorare vom Geheimdienst erhält, ist für den ist die Sache klar. Er ist in erster Linie Agent oder zumindest Geheimdienstzuarbeiter. Der Journalismus bleibt dann maximal ein Nebenjob, so TKP. Die Bundesregierung und nachgeordnete Behörden haben seit 2018 Honorare im Wert von 1,471 Millionen Euro an Journalisten für Moderation, Texte, Lektorate, Fortbildung, Vorträge und andere Veranstaltungen gezahlt. Nicht enthalten in der Aufstellung sind nach Angaben der Bundesregierung aus Gründen des Staatswohls Honorare, die der Bundesnachrichtendienst an Journalisten direkt gezahlt hat, weil die Kooperation des BND besonders schützenswert sei.
Ja. Ja, Milena, Wahnsinn,
also
ne?
Sie tun nicht mal mehr so, als ob der nachrichtendienstlich-mediale Komplex nicht einfach nur ein Propagandaapparat ist.
Ja. Ich meine, das machen sie alle, das machen alle Länder mit Sicherheit. Also 2024 wurde das aus den Niederlanden bekannt, ja, dass niederländische Geheimdienste Journalisten anwerben und bezahlen. Man weiß von der CIA, dass sie das seit Jahrzehnten macht, also auch im Kalten Krieg wurde das getan. Ne? In Deutschland, ich meine, da lassen sich ja Journalisten ganz stolz Orden von der Kriegspartei Ukraine verleihen.
Nein, du meinst doch wohl nicht etwa Ulf Poschi-Poscher, den Mann mit dem kleinsten Porsche der Welt.
Unter anderem, ja.
Der offiziell also Orden, drittklassige Propagandajournalist.
Ja. Also ich so hätte unfassbar. Den Orden schon wegen einem dritten Klasse hätte ich schon abgelehnt. Nein, aber ich meine, und man kann ja davon ausgehen, dass es höchstwahrscheinlich kein Orden für neutrale Berichterstattung ist, ja. Und in Zeiten, in denen die Altmedien ja generell ums Überleben kämpfen und ja sowohl vom Staat als auch von der EU finanziert werden, da wollen natürlich auch die Geheimdienste nicht außen vor bleiben. Aber das ist im Grunde ist es eine alte Geschichte, aber es ist schön, es nochmal zu erwähnen, weil es möglicherweise einen anderen Blick auf verschiedene Journalisten von verschiedenen...
Journalisten.
Also der Spiegel fällt mir als erstes ein. Da würde ich mal... genau die Journalisten unter die Lupe nehmen, aber das gilt natürlich auch, ich möchte die anderen jetzt nicht vernachlässigen, es gilt natürlich auch für die Süddeutsche und die Zeit und für alle eigentlich.
Die im Spiegel haben die bestimmt wohl ich Probleme damit, stelle ich mir so vor bei den Mitarbeitertreffen. Darf ich Geld jetzt nur von Bill Gates annehmen oder auch vom BND? Oder muss ich dann Bill Gates fragen, ob ich auch vom BND oder naja, also vielleicht gibt es da so praktische Leitfäden für die Spiegel-Mitarbeiter.
Mit Sicherheit.
Ja. Ja, das also der ist, Begriff Journalist, der hat ja wohl in den letzten zwei Jahrzehnten extrem gelitten. Vielleicht ist
was?
Es jetzt
an der Zeit. Ja, eine Glinski-Erkenntnis.
Ja. Es ist an der Zeit, dass wir uns eine neue Bezeichnung geben. Ich meine, wenn du heute Journalist hörst, geht es ja vielen Menschen so wie früher, wenn jemand gesagt hat, ich bin Versicherungsvertreter. Ja, das ist ja ganz weit unten angesiedelt mittlerweile in der Gesellschaft. Also dürfen wir nach neuen Bezeichnungen suchen.
Also ich sage immer kritischer Journalist, verstehst du? Das weist schon mal eine Richtung.
Milena Preradovic, Wirklichkeitsregisseurin.
Oder ach du meine Güte, nein, das wäre Anmaßung, mein Lieber. Das überlasse ich dir.
Das klingt, boah, komm, das war
ach, das war doch nett gemeint.
Ja, genau, das war nett gemeint.
Jetzt reg dich doch nicht schon bei Scherzen über andere auf. Es reicht schon, wenn du dich aufregst, wenn ich über dich einen mache.
Naja, ich muss ja unsere Gäste hier ein klein bisschen mehr kommen. Ich muss ja das Feuer auf mich ziehen. Komm, auf mich darfst du ja schießen.
Auf jeden Fall ist es doch so, wenn du heute auf eine Party gehst und du wirst gefragt, was machst du beruflich? Tja. Sagst du da noch Journalist?
Ich sag, ich bin YouTuberin. Bei den Jungen kommt das super an.
Ja. Thomas, stell mal, was soll ich denn sagen? Ich sag dir mal, ich bin Arzt und Journalist. Das ist dann doppelt beschissen. Also ich meine, das ist ja nun wirklich, das könnte stimmt. Ich nur noch Richter dazu sein, wäre ich so richtig ich das
Paul,
Unterste.
Ja. Paul, ich wollte, geht's dir eigentlich auch so, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, du bist ja auch so ein Womanizer, dass Frauen auf
ach so.
Zukommen
ah, ja?
Und sagen, also Paul, was ich dir schon immer mal sagen wollte, ich würde ja deutlich mehr arbeiten, wenn das Ehegattensplitting endlich abgeschafft werden würde.
Das, ich verstehe, das, das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Also den Teil, mit dem, dass Frauen auf mich zukommen, das leider kenne ich das so nicht, aber das ist natürlich bei dir was anderes. Wenn du wieder in deinen gut sitzenden Anzügen irgendwo unterwegs bist, dann besteht das sicherlich häufig. Und ich bin nicht verheiratet.
Das war ein Gag, oder?
Ich glaube, Thomas? Es war ein Gag, ja.
Ja, ich beziehe mich.
Aber, ja, aber ich glaube, das war ein Gag. Ich glaube, ja. Das war ein Cartoon, wo man, den man auch dabei sehen muss.
Ach so, hast du ihn denn
verstanden? Den Antifa Lars. Der Antifa Lars hat sich doch hingestellt und hat gesagt, ich werde permanent Frauen gesprochen, die sagen, schafft doch endlich das Ehegattensplitting ab.
Richtig.
Und deshalb wollte ich die Gelegenheit nutzen, um dich zu fragen, ob es dir auch so geht.
Nein, leider nicht. Also Frauen, die auf mich zukommen in der Öffentlichkeit und irgendwas sagen, hat selten was mit Ehe zu tun, aber da wäre ich auch der falsche Adressat, schätze ich. Das Ehegattensplitting, ich glaube, das hast du letzte Woche schon erklärt, Milena, diese Szene mit Herrn Klingbeil tatsächlich. Jetzt kam ja raus, dass sie, beziehungsweise jetzt haben sie ja nachgelegt und wollen ja nicht nur das Ehegattensplitting abschaffen, sondern auch die Mitversicherung in der Krankenversicherung, was bisher ja für Eheleute.
Nicht für alle, nur für die Deutschen.
Das ist ja wirklich ein Punkt, wo man denkt, okay, das ist so blöde. So blöde und plump, direkt ins Gesicht der Leute, das muss man erstmal schaffen, oder? Das soll für Deutsche abgeschafft werden, aber Türken in der Türkei, die mit einem Türken in Deutschland verheiratet sind, für die gilt das weiter mit der Mitversicherung. Und da fragt man sich doch wirklich, also ist das jetzt gebaut, um die Leute besonders zu demütigen? Ist das besondere Unfähigkeit? Was ist das?
Ja, schwierig zu sagen. Also es ist wirklich schwierig, es ist wirklich absurd, weil es ist so absurd, ja?
Ja. Wir bewegen uns im Finale auf Leipzig 1989 zu.
Ja, das ist die Hoffnung, das soll immer dein Wort in Gottes Gehörgang. Hoffen wir, dass es so ist. Ich sehe es noch nicht so ganz kommen. Man könnte es ein wenig so interpretieren, dass sie tatsächlich Angst haben, wenn man sich anschaut, was da in Bonn jetzt passiert ist. Die Junge Freiheit berichtet, die Uniklinik Bonn blockiert Patienten den Zugriff auf konservative Portale wie die Junge Freiheit, Apollo News oder News. Das berichten mehrere Tester vor Ort. Es ginge aus deren Ergebnissen hervor, dass die genannten Seiten über das bereitgestellte WLAN und die vorinstallierten Internetanwendungen nicht aufrufbar seien. Stattdessen erscheint laut Bericht eine Fehlermeldung, die darauf hinweist, dass eine Verbindung aktiv zurückgewiesen wurde. Andere Medienangebote wie Taz, Stern oder Spiegel sind hingegen ohne Einschränkung erreichbar. Tja, Potzblitz. Das ist ja fast.
Das ist Wahnsinn, ne?
Das ist wirklich irre.
Der Anwalt Ralf Höcker schreibt, wenn das stimmt, handelt die Uniklinik Bonn klar rechtswidrig, denn sie ist grundrechtsgebunden.
Ja, das würde sie nie tun.
Stellen müssen inhaltlich neutral bleiben. Ja, nee, das heißt ja nur, also ich nehme an, dass News Höcker schon engagiert hat, ja, wer weiß.
Und was
oder
macht's?
Zumindest wollte er sich da, nun ja, zur Verfügung stellen, würde ich sagen. Also das könnte dann vor den Kadi gehen, was ich sehr hoffe. Und wer weiß, ich meine, ich stelle mir jetzt gerade so einen pickligen Antifa-Praktikanten aus der IT-Abteilung vor, der gerade so richtig schwitzige Finger kriegt, verstehst du? Also irgendwie, ja, aber nee, ohne Worte.
Das bleibt vollkommen ohne jede Konsequenz, da können wir ganz sicher sein. Ich meine, wir haben Stiefellecker, Staatsanwälte und Richter, die diesen faschistischen Irrsinn mitmachen von Gesinnungsprüfungen, ja, die so einen Till Eulenspiegel wie Maler Sven Liebig in den Knast schmeißen und mit Geheimagenten quasi verfolgen. Diese Kriecher, diese Fascho-Handlanger, nein, das hat null Konsequenz.
Wenn ich vielleicht noch einen Satz dazu sagen darf, dass die das im Krankenhaus damit News nicht zeigen, das kann ich schon auch nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass Julian Reichelt Positives zur Heilung eines kranken Patienten beiträgt.
Ja, da bin ich jetzt mal ganz diplomatisch, also ansatzweise diplomatisch ruhig. Ich glaube, bei Julian Reichelt habe ich häufig Kritiken angebracht. Und trotzdem, bei aller, das ganz, ganz ernst, ja, bei allem, was ich oder irgendjemand anders von irgendeinem hält, der da was veröffentlicht, ist es meine Überzeugung, dass jeder das Recht hat, das zu tun. Und selbstverständlich müssen auch News und Julian Reichelt erreichbar sein. Ob man ihn aufrufen sollte, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber die Möglichkeit dazu, die soll jeder erwachsene Mensch haben.
Ja, wir lesen es ja auch, ne? Und da stehen auch durchaus wirklich ganz oftmals sehr interessante Sachen drin, bei Apollo, bei News oder auch bei der Jungen Freiheit.
Ja, freilich, aber die Lache von dem Kerl.
Wie, von Reichelt?
Ja.
Okay, die ist mir jetzt gar nicht gegenwärtig, muss ich sagen.
Die ist eine Katastrophe.
Ist das so? Ich werde das nach der Sendung
sofort ausweisen, die Lache ist eine Katastrophe.
Tja, ich werde das nach der Sendung
zu den Agenten.
Gut, das, ja, in der Tat, da gehe ich mit. Das halte ich tatsächlich auch für so. Aber selbst die dürfen berichten, ob das nun Russia Today ist oder ob das das gegenteilige Ding, das das Mossad-Medium News ist. Sie alle dürfen ihr Zeug verbreiten. Das ist nun mal das Prinzip von freier Berichterstattung. Aber auch in Österreich, Milena, kann das bald vorbei sein. Also du warst bisher da immer so sicher in deinem Alpenparadies. Tichys Einblick schreibt nun, ein Gesetzentwurf der ÖVP und der NEOS, das in koalitionsinternen Gesprächen wohl, oder der in koalitionsinternen Gesprächen beraten wird, soll dem Strafgesetzbuch Österreich einen neuen Paragraphen hinzufügen. Künftig soll bestraft werden, wer Zitat zum Nachteil eines Organs, einer Einrichtung oder sonstiger Stellen der Europäischen Union oder einer anderen über- und zwischenstaatlichen Einrichtung mit Sitz in Österreich für einen Nachrichtendienst spioniert. Das klingt erstmal nicht so wahnsinnig Preradovic bezogen, aber die Definition von Spionage, die soll wohl auch ausgeweitet werden und des Zusatzes zum Nachteil der Republik Österreich. Denn laut einem aktuellen Bericht von ORF Ö1 genügt dafür eine Handlung, die geeignet ist, die Gefahr einer Beeinträchtigung des Ansehens Österreichs, ihrer Sicherheit, ihres Wohlstandes oder anderer konkreter und bedeutender Interessen herbeizuführen. Und da sind wir dann wieder voll bei Prevo Preradovic und dem, was sie so verbreitet.
Ja, das ist im Grunde wie in Deutschland die Delegitimierung des Staates, ja, dieser Phänomenbereich des Verfassungsschutzes. Ein bisschen umständlicher formuliert, also mit Spionage, da muss der erstmal drauf kommen. Aber ist natürlich genauso schwammig. Und diese Regierung, die hier regiert, also die Wahlverlierer, gewonnen hatte die FPÖ, also die Regierung besteht aus ÖVP, NEOS und SPÖ, die gilt auch nicht als sonderlich erfolgreich, ja. Das ist auch wie in Deutschland. Ja, und ich glaube, das kann auch benutzt werden, um Kritik abzuwürgen. Ja, also die Gefahr einer Beeinträchtigung. Also was heißt denn das? Das muss gar keine Beeinträchtigung geben, dass du dich schon strafbar machst. Sondern
Preradovic.
Nur, ja, genau. Die Matahari vom Ossiacher, so nenne ich mich dann.
Ja, das ist extrem spannend. Also nicht der Schaden zählt, sondern die Möglichkeit eines Schadens. Das heißt auch übersetzt, wir bewegen uns von klaren Taten hin zu Interpretationen.
Ja.
Und je weiter
man das schon längst
sieht, desto mehr entscheidet am Ende nicht das Gesetz, sondern die Auslegung. Und sollte dieses Gesetz tatsächlich so kommen, dürftet ihr beide neben den Prädikaten Journalisten, Verschwörungstheoretiker, Querdenker und so weiter euch ein neues anhängen.
Ja.
Top-Spione.
Das habe ich aber
lange schon
prognostiziert, mein Lieber. Das habe ich schon lange gesagt.
Der Spion, der mich liebte.
Wen meinst
du jetzt? Jetzt sind wir James Bond, Baby.
Ja, ja, schon klar. Ich weiß nicht, von welchem Spion du jetzt redest, der dich liebt. Das ist jetzt...
Das dich?
Aber,
nein,
so,
ich meine natürlich,
du, ja?
Wir zwei, ja, irgendwie lieben
die
wir
Spione,
uns doch.
Ich meine, die sich liebten?
Rein platonisch, natürlich.
Das habe ich vor langer Zeit schon angekündigt. Das ist vollkommen klar. Das ist auch in Deutschland passiert. Das ist vollkommen klar. Das hat ja hier der Mackie von Frau Nancy Faeser hat ja schon immer so gepoltert und hat ja erklärt, damals hier Haldenwang, der ehemalige Chef des Inlandsgeheimdienstes, und hat ja kritische Journalisten schon in die Nähe mit seiner Wortwahl in die Nähe von russischen Spionen gerückt, und dass das konsequent weitergeführt ist ja vollkommen klar. Und wenn dann endlich mal das neu normale Europäische Reich im Krieg gegen den bösen Feind Russland ist, der zwar nichts gemacht hat, den man aber präventiv angreift, dann sind alle Menschen, die kritisch darüber berichten, automatisch Spione. Das ist dann auch gar nicht mehr lustig, und dann ist natürlich so ein Feindsender wie auf 1 auch voll im Kreuzfeuer. Also nicht, dass das nicht schon genug wäre, dass die diese EU-Verbrecher dabei so weit gehen, sehen wir derzeit ja auch in Irland. Denn aus Irland sehen wir in den Staatsmedien ja nichts. Auf X und in Internetmedien sehen wir allerdings Trecker und Lastwagenkolonnen, die Autobahnen zumachen, die an allen möglichen Stellen den Verkehr lahmlegen und seit Tagen protestieren als wesentlichen in Form von Bauern und Gewerbetreibenden gegen die Luftsteuer, gegen die CO2-Steuer und gegen die Spritpreise. Und jetzt erfahren wir unter anderem über den Account B. Gates is a Psycho auf X, dass, Zitat, die irische Regierung nun das Militär einsetzt, um gegen Lkw-Fahrer und Landwirte vorzugehen, die gegen die Zerstörung ihrer Existenzgrundlagen protestieren. Die irische Regierung zögert nicht, die Armee einzuschalten, um hart arbeitende einheimische irische Bürger als die Regierungsproteste aufzulösen. Sie unternimmt jedoch nichts, um diese vor den Tausenden von Männern zu schützen, die sie bewusst ins Land holt, schreibt dieser X-User. Und die Berliner Zeitung, die vorhin von mir gescholtene, kommentiert das mit der Beschwichtigung, die irische Regierung setzt Militärfahrzeuge gegen die Demonstranten ein und lässt dabei, Milena, ja wenig gekonnt unter den Tisch fallen, dass diese Militärfahrzeuge ja üblicherweise von Soldaten bedient werden müssen. Das hat mir dann ehrlich gesagt die Breche hochgewirkt.
Ach so, ja, das hätte ich jetzt gar nicht so explizit gesehen. Also, dass das jetzt, also, dass die Berliner Zeitung jetzt so wahnsinnig schlimm ist, weil sie Militärfahrzeuge gesagt hat.
Das ist wie Auto fährt in Menschenmenge. Es ist ja nicht das Auto, nicht, sondern es ist der
arabisch-muslimische
Terrorist da drin. Also.
Ja, okay. Aber,
gut. Aber jedenfalls, die Iren haben nun das Militär ganz offiziell gegen absolut friedliche Demonstranten eingesetzt oder sind dabei, das zu tun. Es gibt keinerlei gewalttätige Ausschreitungen in Irland. Es sind friedliche Demonstrationen mit absolut nachvollziehbarem Anliegen, ob man es unterstützt oder nicht. Und nun ist das Militär dagegen aktiv. Und es ist interessant, ihr habt die Bilder vielleicht gesehen im Netz, die Videos, die man da sieht, sind schon recht beeindruckend. Das sind schon Menschenmassen, die da unterwegs sind.
Ja, die blockieren ja auch die Häfen und so weiter. Ne? Das wird auch mit ein Grund sein, dass die irische Regierung da jetzt eskaliert, ja? Weil sie wirklich extremen Druck ausüben, die Lkw-Fahrer und die Landwirte. Ja? Also bei denen ist das so wie bei uns in Deutschland, mehr als 60% des Tankpreises in Steuern. So.
Ja,
das muss man in den nächsten 48 Stunden aufmerksam beobachten und vielleicht ist das auch vorbildhaft für andere Länder. Ich meine, der Spritpreis in Irland ist immer noch human im Vergleich zu den Preisen, die wir hier in Deutschland bezahlen. Und wir bekommen ja auch gute Ratschläge von unseren Regierungen, wie zum Beispiel, fahrt doch einfach weniger Auto.
Ja, oder Homeoffice.
Kauft euch doch ein E-Auto. Das ist ja ungefähr so, als würde man einem Ertrinkenden zurufen, atme doch einfach ein bisschen langsamer. Das ist ja alles total idiotisch.
Und ja, wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Ne? Das wird ja Marie Antoinette zugeschrieben, auch wenn sie es nie
so
gesagt hat.
Ist das. Es liegt am Ende an uns, ob wir den Mist mitmachen oder nicht. Wir müssen jetzt demnächst klare Kante zeigen.
Der Eklinski, der ist heute wirklich so richtig auf Vollschirm, würde ich sagen. Frau Preradovic, Sie haben den Mann radikalisiert.
Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin nur die Matahari vom Ostjahr.
Du scheißt den Iglinski zu mit deiner Renitenz hier. Ja, die Stimmung, die ist heiß und das schreibt TKP auch über Ungarn, denn nicht nur in Irland wird in den nächsten Stunden so einiges entschieden werden, sondern in Ungarn eben auch. Da wird gewählt. Es wird mit einer hohen Wahlbeteiligung gerechnet, schreibt TKP. Viktor Orban ist dort seit 16 Jahren Ministerpräsident, schafft eine weitere Amtszeit, würde er sogar Angela Merkel überholen, die ja ebenfalls 16 Jahre leider die Dämonin von Deutschland war. Es ist unklar, wie das ausgeht. Nach regierungsnahen Berichten, da sei Orban in Führung, nach den regierungsferneren und nach den von der EU unterstützten Kandidatenseiten und seinen Umfragen, da sei Orban klar im Rückstand. Und TKP analysiert, beide Seiten werden am Ende Wahlfälschungen und Einflussnahme anderer Mächte geltend machen, wahlweise entweder aus Moskau oder aus Brüssel, wenn es denn nun nicht geklappt hat. Am Sonntag, Thomas, da werden wir mehr wissen. Tatsächlich ist es für Außenstehende nun wirklich schwer zu sagen, wie es da kommt. Aber was wir sicherlich gelernt haben in den letzten Jahren, ist, dass Umfragen ja so viel wert sind wie Aufregungen von Donald Trump, oder?
Also wenn du es genau wissen willst, Paul, empfehle ich dir, ruf den Herrn Tevesen an. Der soll eine Prognose abgeben.
Also wenn wir Tevesen fragen, da bin ich ganz sicher, dann wird Orban wiedergewählt. Also das...
Nee, ich glaube, Tevesen würde sagen, dass es der Magier wird.
Genau. Ich war ja schon einen Schritt weiter.
Okay, dann würde ich alles auf Orban setzen und ich bin überhaupt überzeugt davon. Ich habe mich sehr intensiv mit diesem Wahlkampf befasst, habe mit vielen ungarischen Journalisten gesprochen. Wir haben da auch einen Korrespondenten von Auf 1, den Jan Mainka. Und wir sind uns sicher, es wird am Ende für Orban reichen.
Mhm. Das werden wir in Kürze sehen. Dann schauen, wie eure Prognose denn dann ausging. Was wir bisher schon gesehen haben, jedenfalls ist es, wie die Umfolgungspolitik in Deutschland immer weitergeht. Und nun berichtet die Berliner Zeitung, wieder die Berliner Zeitung, dass die Ausländerquote in Gefängnissen in Deutschland nahe an der 50%-Marke sei. Mit Stichtag 31. März dieses Jahres waren in den Gefängnissen der Bundesländer insgesamt 60.343 Menschen inhaftiert. Davon hatten 26.708 nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Das macht 44,26%. Und News berichtet zur gleichen Zeit, dass das deutsche Bildungssystem einem Scherbenhaufen gleicht. Politiker fordern zwar Reformen, doch die bleiben aus. Und jetzt packte eine Quereinsteigerlehrerin bei News aus. Er unterrichtet Integrationsklassen an einer Realschule in Nordrhein-Westfalen und spricht anonym über fehlende Deutschkenntnisse, tägliche Gewalt, offenen Antisemitismus und die Islamisierung des Klassenzimmers. Und zum Beweis all dieser Dinge, da lesen wir bei Reitschuster, dass ein 13-jähriger Iraker einen Busfahrer in Deutschland ins Koma geprügelt hat, weil dieser um Ruhe bat. Wie erst jetzt bekannt wurde, fand das in Leipzig statt. Der Mann ringt derzeit um sein Leben. 62 Jahre ist er alt. 3 Kopfstöße, Schlaganfall, Notoperation, Koma. Ob er aufwacht, weiß niemand. Der Täter war im Irak geboren und laut Polizei als Intensivtäter bereits hinlänglich bekannt. Und was nun auch rauskam, Elina, ist, dass der 15-jährige Omad oder Ahmed, einer dieser Namen, in Hamburg, der als Schüler dort einen Mitschüler abstach, ihn wohl offensichtlich auch für sein Leben jetzt geschädigt hat. Das Opfer dieses Angriffes wird wohl nie wieder selbstständig leben können. Es ist eigentlich eine endlose Serie von grausamen Taten, begangen zum Teil von Minderjährigen. Es mag und mag nicht enden. Und wer es anspricht, der wird wie Maler Svenja Liebig wegen Volksverhetzung verfolgt.
Ja, ja, also wer es anspricht, gilt natürlich sofort als rechtsradikal. Und deswegen, wenn es jemand anspricht, hörst du immer den Satz, ich bin nicht Ausländerfeind, ich bin nicht rechtsradikal, aber, ne, also die Leute verteidigen sich schon, bevor sie das Offensichtliche sagen. Ja. Aber ganz interessant ist, was Berlin jetzt gemacht hat, damit solche Informationen, aber auch zum Beispiel die Ausländerquote in Gefängnissen, demnächst nicht mehr so an die Öffentlichkeit kommen. Die haben jetzt die Informationsfreiheit beschnitten. Also das Recht auf Akteneinsicht. Ne? Und das wurde gerade auf Initiative des Senats durchs Abgeordnetenhaus gepeitscht. Also wenn du jetzt irgendwie Fragen an das Land Berlin hast, dann sagen die, nee, das sagen wir dir einfach nicht mehr. So läuft ja. Das jetzt. Wenn du zum Beispiel Fragen zur Armutsquote in Berlin hast, die ist inzwischen auf 18,7% gestiegen. Also innerhalb von 2 Jahren von 514.000 auf 686.000 Menschen. Das ist allein in Berlin. Das gilt aber für ganz Ostdeutschland. Also die Armutsquote steigt da, die explodiert im gesamten deutschen Raum, aber am schlimmsten in Ostdeutschland. Also das wird auch noch ich schweife gerade ein bisschen ab, aber das wird noch ein ganz, ganz großes Problem. Da handelt es sich um Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben und jetzt dann künftig von Grundsicherung leben müssen. Und wenn ich an all die Selbstständigen denke, die nie in die Rente auch noch eingezahlt haben, ja, also das kommt auch alles noch auf Deutschland zu.
Ja, ja, das ist zweifelsohne.
Was mir zu denken gibt, ist, dass die Messerstecher scheinbar immer jünger werden. Also wir hatten in der vergangenen Woche einen 15-Jährigen, jetzt hast du den 13-Jährigen angesprochen. Es ist mittlerweile eine Normalität geworden. Es ist ein Massenphänomen. Und wenn fast die Hälfte der Gefängnisinsassen ausländische Mitbürger sind, dann bedarf es eigentlich keiner weiteren Diskussionen mehr. Dann bedarf es Entscheidungen. Dann bedarf es tatsächlich mal einer Reform, die Merz seit anderthalb Jahren immer wieder ankündigt und die dann nicht kommen. Ich habe neulich auch mal eine interessante Statistik erarbeitet, und zwar männliche Tatverdächtige pro 100.000 Einwohner in Bezug auf Vergewaltigung und Sexualdelikte. Das war ganz spannend. Wisst ihr, wer da vorne ist?
Ich habe so eine Ahnung.
Die Algerier. Ja. Dann kommen 190 Iraker, 145 Iraner, 141 Syrer, 80 Bulgaren, 78 Serben, 64 Türken. Dann kommen ein paar Rumänen, Polen, Ukrainer und gerade mal 20 Deutsche, obwohl die deutschen Männer noch wesentlich mehr sind. Ich habe das mal damals eruiert, als wir diese heftige Debatte hatten, ob wir Männer eigentlich alle Schweine sind, und der Spiegel gefragt hat, kann man mit Männern eigentlich noch befreundet sein, und ich mir gedacht habe, da wird die nächste Front aufgemacht. Jetzt heißt es also nicht mehr Schwarz gegen Weiß, sondern Männer gegen Frauen. Es ist wirklich desaströs, wie sich unser Land entwickelt hat. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, wir spielen gerade das finale Spiel.
Diese Mischung aus Eindeutigkeit und Optimismus, lieber Thomas, ich bin ganz begeistert. Du erlebst mich fast ein bisschen verliebt. Ich bin ja ganz, ganz angetan. Wobei ich mich natürlich fragen muss, ob vielleicht dieser Podcast zur Radikalisierung beiträgt von so Gästen wie dir oder Camilena. Jetzt muss ich mich natürlich kritisch hinterfragen, weil wir alle Täter sind als Männer. Das hast du ja gerade sehr treffend auch gesagt. Das war ja Gegenstand der Demonstration in Hamburg gerade mit. Ich glaube, Colleen Fernandes, diese Lügnerin mit ihren angeblichen Deepfake-Pornos, die es nie gab, da haben wir das ja gelernt. Also Männer sind das Problem.
Also ich würde nur sagen, Liebe Männer, lasst euch nie auf einen Kampf mit Frauen ein. Am Ende habt ihr einfach keine Chance. Lasst euch nicht aufhetzen.
Ja, jedenfalls, ja, sie werden immer jünger. Wobei, Thomas, würde ich gar nicht sagen. Also wenn ich an meine Kindheit in Berlin zurückdenke, da waren es auch schon die arabisch-muslimischen Jugendlichen, die durch Schlägereien und durch Messerstechereien aufgefallen sind. Das ist nicht sonderlich neu. In der Brutalität scheint es mir tatsächlich auch neu zu sein. Und was es ja zeigt, ist, dass mitnichten irgendeine Form von Verbesserung stattfindet, weil diese Kreaturen sind ja nie wieder integrierbar. Also wenn ein solches Monstrum, was mit 13 tötet, da auf deutschen Schulen ist und das offensichtlich in einer Mehrzahl, da ist doch jeder Gedanke an Integration oder an Sozialisierung völliger Unsinn. Und was anderes als sie rausschmeißen, und zwar sofort und präventiv, ist denn da überhaupt noch sinnvoll? Also ganz ernst gemeinte Frage, was kann denn da anderes noch funktionieren, als diese Gefährder eben loszuwerden?
Ausweisen, dazu gibt es gar keine Alternative. Integration undenkbar.
Ja, fürchte ich eben auch. Aber nochmal, wer das schreibt, der kriegt ganz viel Post von Johannes Plog, unserem Freisler-Jungen aus Berlin. Und Anklagen wegen Volksverhetzung. Ja, so ist es im besten Deutschland aller Zeiten. Was du aber sagtest, Milena, das trifft natürlich nicht minder zu. Die Verarmung galoppiert voran. Der Deutschlandfunk berichtet nicht nur die Verschuldung der Bürger, sondern Deutschlandverschuldung selbst ist im vergangenen Jahr um 6% gestiegen. Das geht aus vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Die Verbindlichkeiten aller staatlichen Gliederungen belief sich demnach 2025 auf 2,66 Billionen Euro. Tja, und die Wirtschaftskrise mit ihren Firmenpleiten, berichtet die Junge Freiheit, treibt selbige auch auf einen neuen Höchststand. Seit 2005 jetzt, nämlich den allerhöchsten Stand, ist die Zahl der Firmenpleiten im ersten Quartal auf 4.573 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften gestiegen. Damit liegen diese Zahlen eben auch über dem Niveau der Finanzkrise 2009. Besonders stark fiel der Anstieg im März aus.
Tja. Das ist Wahnsinn.
Immer in die gleiche Richtung, oder?
Und das sind ja die Firmen, die einfach zumachen oder abhauen, die sind ja gar nicht da mitgezählt. Ne? Es gibt ja welche, die einfach noch in schwarzen Zahlen zumachen, weil sie wissen, dass sie sonst pleite gehen. Ja. Und ich hatte diese Woche die Unternehmensberaterin Antje Hermenau, die nebenbei auch noch Direktorin des Landeswirtschaftssenats Sachsen ist, bei Punkt Preradovic. Und die erzählte auch, dass sie ganz persönlich unter ihrem Kundenkreis Kunden nach Japan und USA verloren hat, ja. Also die Firmen hauen wirklich ab, Verzeihung, trotz dieser immensen Wegzugsteuer, ja, weil die denken, alles ist besser, als hier zu bleiben. Und jetzt kriegen die Unternehmen natürlich richtig Probleme wegen der Spritpreise. Zum Beispiel Speditionen, die haben ja längerfristige Verträge abgeschlossen, ja, und die machen jetzt mit diesen Preisen eigentlich mit jeder Fahrt Minus. Mhm. Das hältst du natürlich auch nicht lange durch. Und die Pleiteregierung, die kassiert. Also bis jetzt irgendwie 500 Millionen extra, so eine halbe Milliarde alles zusammengerechnet, haben die an diesen hohen Spritpreisen nochmal dazu verdient. Hm. Und das, ja, Deutschland kassiert und die Länder rundherum, die entlasten ihre Bürger und ihre Wirtschaft. Und Wirtschaftsministerin Reiche erzählt, ja, an den Tankstellen ist ja Entlastung, die Preise sind ja jetzt runtergegangen. Ja,
Diesel auf 3 Euro. Was sie, 3 Euro in Hessen.
Aber ich meine, was die vergisst zu sagen, dass am ersten Tag des Waffenstillstands da im Iran sind die erst noch mal richtig kräftig hochgegangen als Reaktion. So nach dem Motto, jetzt geben wir uns noch mal einen richtigen Schluck aus der Pulle, weil wir müssen dann ja ein bisschen runtergehen. Ja? Mhm. Und dann hat die Reiche in einer Pressekonferenz gestern gesagt, und das war ein Satz, den, naja, der sagt eigentlich viel aus, ich will den Wirtschaftsstandort Deutschland stabil halten. Mhm. Als ob da noch irgendeine Stabilität da wäre.
Klar, stabil nach unten, das ist da, der Kurs ist völlig klar.
Aber im Grunde muss man ja erst Probleme sehen, benennen und dann kann man sie lösen. Also insofern sind wir natürlich von einer Lösung weit entfernt. Im Grunde ist es relativ einfach, was der slowakische Regierungschef Fico auch sagt, einfach wieder russisches Gas und Öl nutzen, Schluss mit diesen selbstmörderischen EU-Sanktionen gegen diese günstige Energie. Das würde jedenfalls schon mal eine ganze Menge bringen.
Der Wirtschaft. Ja, nur, wenn man sich so überlegt,
wird nicht passieren. Nee.
Zuerst haben die Amis Nord Stream in die Luft gejagt. Und da hat der deutsche Olaf Schmerkel daneben gesessen und als Kack der ist applaudiert. Dann hat Söderlf der Letzte ein Atomkraftwerk in Bayern in die Luft gejagt, also den Kühlturm. Und dann ging zufälligerweise die Straße von Hormus zu, wo die dritte und letzte wichtige Energieleitung für Europa durchging. Das kann alles Zufall sein, dass das so hintereinander passiert. Ja. Klar, kann sein. Kann auch sein, dass wir in 30 Sekunden von einem Meteorit ausgelöscht werden, den wir nicht gesehen haben. Es ist nur sehr unwahrscheinlich, dass das so ist.
Ja, ja, wobei heute die Straße von Hormus jetzt Europa noch am wenigsten betrifft. Ja? Also da ist Asien weit vorne weg. Ja. Also Deutschland kriegt ja mehr aus den USA. Also die haben sich ja inzwischen von den USA abhängig gemacht.
Ist ja richtig. Aber das ist trotzdem, glaube ich, nicht, dass es ein Zufall ist, dass das in diesen Reihenfolgen passiert. Und dass damit nun endlich Scheingründe entstehen für all das, was man schon lange, lange immer wieder angekündigt hat, ja, von den Flugverboten über irgendwelche CO2-Guthaben, zu allen möglichen Formen von Verboten.
Ja, das wird alles kommen. Aber ich möchte zum Schluss noch eine gute Nachricht sagen. Wir sind Weltmeister. Aha. Deutschland ist 2025 trotz eigener Kürzungen erstmals größter Geber bei der Entwicklungshilfe. Das ist kein Scherz. Laut OECD lag das Volumen der deutschen Entwicklungshilfe bei 29,1 Milliarden US-Dollar. Juhu. Das muss man sich echt mal reinziehen, ne?
Ja, Herr Zelensky dankt und für all die, die sich für weitere Details interessieren oder eben die interessanten...
Nee, das war nicht an Zelensky, das ist Entwicklungshilfe. Ja, das geht an die... Okay. Radwege in Peru, sage ich nur.
Entschuldigung, das ist dann in dem Fall nicht Zelensky, sondern
Genderforschung in Tansania.
Ja, richtig, die ist auch ganz wichtig.
Ich gehe da mal an den Boxsack.
Wer sich für mehr Hintergründe interessiert, dem sei natürlich wie immer und auch dir, lieber Thomas, sehr herzlich das nackte Geld empfohlen, in dem wir zum Beispiel diskutiert haben, wie diese Nachrichten über Deutschland und die damit verbundene Entwicklung der Zinssätze für Staatsanleihen verbunden sind. Die steigen nämlich immer weiter, während gleichzeitig ja die deutsche Regierung erklärt in Form von Antifa Lars Klingbeil, dass das Investitionsklima so gut sei, dass immer mehr Menschen in Deutschland investieren wollen, deswegen ein Deutschlandfonds 2.0 aufgelegt wurde und dass diese Ereignisse oder diese Behauptungen gerade diametral einander entgegenstehen. Also einer von beiden lügt wie gedruckt, entweder Herr Klingbeil oder der Finanzmarkt, wenn es eben die Zinsen.
Na sowas.
Einer von beiden, ja, haben, ich sag nicht wer.
Die haben nicht mal die ganzen Staatsanleihen losgeworden, richtig, die rausgehauen haben.
Ja. Ja, und sie steigen halt in ihren Zinsen permanent, genau, was ja das Vertrauen oder das nicht vorhandene Vertrauen der Gläubiger an den Finanzmärkten in Deutschland ausgibt. Aber Lars Klingbeil sagt, die Investoren lieben Deutschland.
So ein Quatsch. Also dieser Lars Klingbeil ist ja wohl der inkompetenteste Wirtschaftsminister aller Zeiten. Der würde ja noch nicht mal einen Job an der Kasse bei McDonald's erhalten.
Er ist ja auch nur Finanzminister.
Finanzminister. Der ist ja wirklich so ahnungslos. Und dass er es schafft, immer noch
wie lacht er?
Zu sein.
Und wie lacht er?
Hat er mal gelacht?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Aber hast du mal so seine Entwicklung so nach außen hin gesehen, wie der sich körperlich verändert hat?
Nee.
Pudding, meint er.
Der wird immer dicker.
Ja gut, das ist ja in der Tat ein häufiges Phänomen bei diesen Politikern, oder?
Ich mein, ja, die essen halt sehr irgendwie sehr unregelmäßig, meistens dann halt auch auf irgendwelche Kekse, die auf irgendwelchen Konferenztischen stehen und so. Ja. Na, also das ist relativ normal, ja.
Und natürlich, wir scheißen sie ja auch zu mit unserem Geld.
Jawohl.
Das kommt ja noch dazu, ja.
Die sind quasi gemästet von uns.
So ist es, ja. Wir schicken den Koffer und irgendwann können sie nicht mal Nein sagen. Tja, ihr Lieben, so ist es. So ist es eben, unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand und sie alle werden eben nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Aber nichts davon wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Thomas Iglinski und Milena Preradovic. Das war Nummer 237 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, Geht auf paulbrandenburg.com/spende und findet euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.